Wunderschönen guten Morgen. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon die ganze Zeit gefragt, so zwischendurch, zwischen den Liedern mal, was hat denn die Otti mit diesem kleinen Rucksack hier vorn vor? Oder habt ihr es vergessen? Nee, ne? Wenn jemand hier was nach vorn bringt, dann muss das ja auch einen Sinn haben. Also ich bin auch neugierig. Ich gucke einfach mal rein, ob da, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn irgendwo ein Rucksack oder eine Tasche ist und es ist quasi kein Besitzer in Sicht, ja, dann bin ich manchmal ein bisschen neugierig. Dann will ich mal gucken, was da drin ist. Ich hoffe, ich gucke mal Otti an. Nee, sie lacht. Also es scheint nichts Peinliches drin zu sein. Ach, das ist ja Regenbekleidung. Regenponchos. Ja, an so einem Tag wie heute. Ja, ist auch nicht allzu schwer. Ja, was hat die Otti mit dem Rucksack vor? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie den Rucksack deswegen mitgebracht hat, weil es um das, so ein bisschen um das Thema gehen soll. Ein jeder trage die Last des anderen und was dann folgt. Da folgt nämlich noch was. Aber, ne, könnte das damit zusammenhängen? Ja, ne? Genau. Genau. Und wenn wir uns im Alltag umschauen, dann wird es wahrscheinlich schwierig, so einen Satz zu entdecken. Ein jeder trage die Last von einem anderen, dann, nehmt es mal vorweg, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also mir ist dieser Vers, also außer bei der Predigtvorbereitung natürlich, aber ansonsten begegnet mir der im Alltag nicht, eher begegnen mir solche Sachen wie, jeder hat doch sein Bündel zu tragen, jeder hat doch sein Päckchen zu tragen. Ne? Das sind so die Sätze, die mir begegnen im Alltag. Also jeder ist mit dem ausgelastet, was ihn so beschäftigt, was ihm Mühe macht, was er so von A nach B tragen muss. Manchmal der Besitz, manchmal was anderes. Und dann kann ich doch nicht noch mich um andere kümmern. Also ich habe doch mit meinen Klamotten genug zu tun. Oder? Hört ihr das manchmal auch? Ne? Ach gut. Und ich habe auch eine Kleinigkeit mitgebracht, auch so als Anschauungsbeispiel. Der Viktor, der war so nett und hat das mit reingetragen, steht hinter der Säule da. Wer kann mal so nett sein und mir dieses kleine Säckchen mal bringen? Ich kann jetzt hier nicht schlecht weg. Also wenn ich jetzt hier weggehe, ne, das kommt gar nicht gut. Also ne, während der Predigt. Ich habe so ein kleines Säckchen mitgebracht. Das, was jetzt hier so salopp aus. Ja, danke. Also, Sascha, komm mal bitte ganz kurz nach vorn. So viel Zeit muss sein. Ich hatte ja auch auf dich gehofft oder vielleicht auf Lukas, dass ihr schneller seid. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Viktor da ist. Hebt es nur mal kurz an. Nur mal, also, musst es nicht groß rumtragen. Nur mal kurz anheben. Sieht gut aus. Also sieht besser aus als bei mir. Dankeschön, das war's schon. Also ich habe dieses Säckchen hier reinschleppen wollen. Und ich war auch dankbar, dass der Viktor gerade in der Nähe ist. Das sieht jetzt so leicht aus beim Sascha. Also jeder, der mal, ne, nach dem Gottesdienst mal versuchen will, das Ding hat es in sich. Ich weiß nicht, wie viel Kilo, was schätzt du, Viktor? Wie viel Kilo? Sascha, was denkt ihr? 15, ne? Wollte ich auch so 15, 16 eher, also mir schien es eher 20, aber das, genau. Hatte ich übrigens erwähnt, dass die Last des anderen tragen, dass das leicht sei? Hatte ich das schon gesagt? Werde ich auch nicht sagen. Denn die Last des anderen tragen, ihr müsstet das echt mal anheben. Ne? Also es sieht so harmlos aus, ist vom Heinz übrigens gestiftet, der sagt, vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Der ist extrem schwer, also 15 Kilo. Ne? Die Last des anderen tragen ist nicht leicht. Warum es sich aber vielleicht trotzdem lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht mal doch mal sich einen Blick auf die Lasten des anderen zu werfen oder vielleicht sogar beim Tragen zu helfen, das möchte ich gerne in den nächsten Minuten mit euch teilen. Dieser zentrale Satz eines ganzen Predigttextes: Ein jeder trage die Last des anderen, da schießt du richtig rein in diesen Zeitgeist, in diese Sätze, die ich so am Anfang gesagt habe, wo es darum geht, meine eigene Last ist mir eigentlich genug. Da, ne, so im Großen und Ganzen komme ich soweit klar mit dem, aber ich bin eigentlich ganz schön ausgelastet mit den Dingen, die zu regeln sind, die ich, ne, von A nach B zu tragen habe. Ne, und dann sich noch um was anderes zu kümmern. Und trotzdem gibt es diese Herausforderung von Paulus, geschrieben an die Christen in einem ganzen Gebiet, Galatien, also diesmal nicht an eine Gemeinde, sondern an quasi an mehrere Gemeinden. Und dieser Text steht im Galaterbrief, im Kapitel 5, ab Vers 25 und reicht sogar noch bis ins sechste Kapitel in Vers 10. Und das möchte ich uns gern mal lesen, diese Herausforderung von Paulus gegenüber solche Zeitgeistsätze. Da heißt es, wenn ihr nun durch Gottes Geist ein neues Leben, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun, uns gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass er dabei selbst nicht zu Fall kommt. Jetzt kommt dieser Vers 2, um den es heute Morgen noch ein bisschen mehr gehen soll. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Also toll, dass du gerade heute hier bist. Ne? Glück gehabt für alle anderen Beteiligten. Helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Oder in einer bisschen bekannteren Version, Luther ist meistens so ein bekannterer Bibeltext, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich dagegen einbildet, besser zu sein als andere und es doch gar nicht ist, betrügt sich selbst. Jeder von euch soll das eigene Tun überprüfen, ob es vor Gott bestehen kann. Ob sie etwas an sich zu rühmen haben, das lesen sie dann an sich selbst ab und nicht an den anderen, über die sie sich erheben. Jeder wird genug an dem zu tragen haben, was er selbst vor Gott verantworten muss. Wer im christlichen Glauben unterwiesen wird, soll dafür seinem Lehrer von allem etwas abgeben, was zum Leben nötig ist. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Ja, die Verse 9 und 10 lasse ich jetzt mal weg. Die sind jetzt nicht so relevant dafür. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich fange mal kurz mit dem zweiten an. Das Gesetz Christi, da haben wir uns ja schon mehrmals überlegt, was das sein könnte. Ich glaube, es wird auf Griechisch entole, kann man alle wieder vergessen, aber quasi die Zusammenfassung von Jesus der 10 Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Zusammenfassung der 10 Gebote, glaube ich, ist das Gesetz Christi. Eine Herausforderung an uns alle, die bleibt. Und um das zu erfüllen, gibt hier Paulus eine sehr schöne, aber auch schwere Herausforderung, die Last des anderen nicht nur wahrzunehmen, sondern sogar mitzutragen. Natürlich trägt man hier oder da vielleicht schon mal auch eine Last eines anderen. Natürlich üben wir oder wollen Nächstenliebe üben, Solidarität zeigen, auf den Schwächeren achten. Und ich sage mal so, wenn's uns als Gemeinde nicht gelingt, diese Sachen wahrzunehmen und umzusetzen, wer soll es denn dann machen in unserer Zeit in unserer Gesellschaft. Wer, wenn nicht wir? Trotzdem gibt es immer wieder Gegenargumente, auch unter Christen. Meine eigene Last ist schon recht groß. Ich habe ja an doch ordentlichen Problemen zu knabbern, und das ist ja auch ganz oft so der Fall, sagt der eine. Was wir nicht schon alles selber tragen müssen. Da muss ich doch erst mal gucken, dass ich mit dem klarkomme, dass ich dann auch die Hände frei habe vielleicht für jemand anderen. Ein zweiter sagt vielleicht, wenn ich schon mal bereit bin, jemand anders die Lasten abzunehmen, ihm zu helfen, dann will der manchmal gar nicht. Dann schickt er mich weg und sagt, ach, geht schon, passt schon, reicht, ich schaffe das schon allein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Manchmal wird das gar nicht angenommen, so ein Hilfsangebot. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich habe wieder angefangen, Leute aus der Gemeinde oder aus dem weiteren Umfeld zu besuchen. Und da sind auch Leute, die wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht besucht werden. Ich dachte so, die sitzen zu Hause allein und freuen sich, endlich kommt der Pastor und Kaffee läuft schon durch. Ach nein, danke. Später vielleicht. Ne? Und dann kommen so 2, 3 Gründe, von denen ich genau weiß, das sind gar keine Gründe. Manche wollen sich gar nicht helfen lassen. Und vielleicht noch ein dritter Einwand. Was soll man denn konkret machen? Man hört täglich von so vielen Problemen, Leid und Lasten von anderen. Wie soll man denn damit fertig werden, ohne selber daran zu zerbrechen? Da lasse ich mir doch lieber so eine künstliche Schutzschicht wachsen, die mir so ein Panzer macht gegenüber so diesem riesen Eindruck von Problemen und Leid und Lasten der anderen. Das ist meine Überlebensstrategie. Ich möchte uns 3 Gegenargumente aufzeigen, warum es sich trotzdem lohnt, diese Herausforderung von Paulus aufzunehmen und umzusetzen. Sich doch nicht nur mit den eigenen Lasten zu beschäftigen, sondern doch mal zu gucken, was den anderen neben mir Mühe macht. Ein erstes Gegenargument, die Freiheit. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieser vollmundige Satz von Paulus überfordert uns vielleicht manchmal. Und es hätte auch die Brüder und Schwestern damals in dieser Region Galatien im Norden der heutigen Türkei wahrscheinlich auch überfordert, wenn er nicht den gesamten Zusammenhang dieses Galaterbriefes mitgeschickt hätte. Er hat ja nicht nur diesen einen Vers den Christen damals geschickt, sondern ja, schon eine größere Abhandlung. Und wir müssen quasi ein bisschen zurückspulen, um diese Herausforderung auch so ein bisschen einzuordnen in den Anfang des 5. Kapitels. Denn dort steht, ganz am Anfang vom 5. Kapitel, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen, es euch wieder auferlegen. Paulus will also den Christen in Galatien nicht aktionistische oder gesetzliche Nächstenliebe verordnen und den moralischen Zeigefinger erheben, ihr werdet euch doch wohl gefälligst um die Lasten der anderen kümmern, sondern im Gegenteil. Paulus wehrt sich im Galaterbrief ganz entschieden gegen Tendenzen, die vom Menschen gemachte Normen und Konversationen und Regelsysteme allein die Motivation sind oder sein könnten, einander zu helfen. Die Gemeinden in der Region haben das Zeugnis von Jesus am Anfang, wie die meisten Gemeinden, gut verinnerlicht, gut umgesetzt. Und dann setzte aber so eine Stagnation ein, schon in der ersten Zeit. Und sie begannen so wie im Krebslauf, so rückwärts schon so langsam zu gehen. Man glaubte nicht so recht, dass die Sache mit der Liebe Gottes nicht doch zu verdienen sei, dass es doch einfach nur so ein Geschenk sei. Da müssen wir doch selber was aktiv dafür tun. Das Leben in der Freiheit, in der Großzügigkeit Gottes, selbstständig und aufrecht, es war so ein bisschen verloren gegangen. Als die Gemeinden ihr Heil wieder in Essensvorschriften und Beschneidungen suchten und davon abhängig machen wollten, hat Paulus ihnen dieses Grundgesetz der Freiheit nochmal zugesprochen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch Gesetzlichkeit ein anderes Joch auferlegen, das ihr gar nicht tragen braucht. Und auch in der heutigen Zeit gibt es solche Tendenzen. Natürlich nicht mit Speisevorschriften, da sind wir ja ganz großzügig. Aber sichere dich möglichst gegen alles ab. Dann brauchst du auch keine andere Hilfe. Es gibt ja eigentlich für alle Sachen irgendeine Versicherung. Als ich jünger war und mein erstes Auto hatte, also damals in der ehemaligen DDR, ich weiß gar nicht, ob es da so eine Versicherung gegeben hat, aber wenn da einer mit dem Auto liegen geblieben ist, ich habe niemals von jemandem gehört, dass der eine Versicherung dagegen hätte, so eine Abschleppversicherung. Ne? Es gab doch kein ADAC, aber man hat sich selbstverständlich geholfen. Also da konnte man sich zurücklehnen und mal die Uhr rausholen und gucken, wie lange das dauert. Da hat der Nächste angehalten und hat einem geholfen, also wenn es möglich war. Heute kannst du am Straßenrand stehen, man kann ja noch im ADAC Mitglied werden. Kann man ja. Kann er doch machen. Da gibt es gar keinen Grund. Und außerdem, man hat ja schon von Tricks und Überfällen gehört. Also, ne, da hält heutzutage keiner mehr an. Genau. Traue allein dir und befreie dich selbst. Solche Schlagwörter. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Auch wenn nicht jeder Schmied Glück hat. Wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist für alle gesorgt. Heute zählt vor allem die Freiheit, aber die Freiheit von etwas. Frei sein von jeglichen Verpflichtungen. Frei sein auch von der Sorge für andere, für Schwächere. Davon will ich mich doch möglichst frei machen. Dorthin, damals wie heute, trifft jetzt dieser Aufruf von Paulus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und diese Sache mit dieser christlichen Freiheit ist kein Abschwächprogramm, kein Liberalisierungsprogramm, sondern eine Aufforderung, darüber nachzudenken, von wem diese Freiheit kommt. Die kommt nämlich von der Person, von Gott selber. Und diese Freiheit hat einen Namen, Jesus. Jesus, der Christus, hat ein Gesicht, das mich anblickt und eine Stimme, die mich anspricht, die mir Freiheit zusprechen möchte, die mich immer wieder rausholt vielleicht, weil um mich herum die Stimmen was anderes sagen. Sichere dich ab. Nein, ich möchte das auch aushalten, mich auch eben nicht gegen alles absichern. Nicht in jeder Situation denken, ich könnte die Situation bewerkstelligen, sondern auch mal Erfahrungen damit machen. Abhängig zu sein, ein bisschen hilflos zu sein von anderen, von Gott. Mal sehen, was passiert. Für mich eine kleine harmlose Situation war, als ich so in den letzten Wochen viel mit dem Fahrrad umhergefahren bin. Und wenn man viel mit dem Fahrrad fährt, dann ist man natürlich viel mehr vom Wetter abhängig. Ne, heute Morgen, ne, habt ihr sicherlich auch geguckt, ne, ob es regnen wird, oder? Ne, und festgestellt, es könnte knapp werden, aber ihr habt es gewagt. Du hast, ja, dich habe ich ja im Auto gesehen, Helmut, genau, du, Boris, du hast es gewagt. Wenn man aber so eine größere Strecke mit dem Fahrrad hat, dann kann es schon mal sein, ne? Man hat geguckt, es sieht gut aus und 3-4 Stunden später hieß es dann doch. Ne? Und dann, ja, habe ich es trotzdem gewagt und dann gab es aber freundliche Leute, ne, die ein großes Auto hatten und das Fahrrad noch irgendwie reinbekommen hatten. Also das sind so kleine, harmlose Beispiele, ne, wo es doch manchmal gut ist, sich was auszuhalten, eventuell von anderen abhängig zu sein, von anderen Menschen Hilfe. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Aber es ist manchmal ganz gut, auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe auch selber gemerkt, als ich im Auto saß von zwei Leuten, habe ich so ein paar Mal gesagt, jetzt ist der Regen vorbei, ich kann wieder Fahrrad fahren. Du brauchst mich nicht nach Hause fahren. Aber das Aushalten, nee, das war auch mal ganz gut. Nicht zur Gesetzlichkeit, zur Freiheit hat uns Christus geführt. Der Mensch ist nicht frei von Natur aus, so wie es dieser Philosoph Rousseau gesagt hat. Der Mensch wird befreit, in die Freiheit entlassen, frei gesprochen, das ist ein aktives Handeln von Gott. Das geschieht nicht automatisch. Wir können es auch so sagen, Jesus hat uns herausgeholt von allen schlechten Bindungen an uns selbst, hat uns herausgeholt von allem, was uns in dieser Welt mit Macht an sich binden möchte. Und diese Freiheit gilt es auch auszuleben, umzusetzen. Und dazu gehört eben auch die Last, die Problematik der anderen, des Nächsten zu sehen, wahrzunehmen. Nicht Moral, Anstand, Aktionismus, nicht ein schlechtes Gewissen sollten Motivationen sein, sondern diese christliche Freiheit, die Gott einem jeden schenkt, sollte uns dazu motivieren, mal auf den Nächsten zu schauen und nicht aufzugeben. Das war ja der Grundgedanke von der Reformation. Auch Martin Luther hat es in so einem Traktat, in so einem Aufsatz geschrieben von der Freiheit des Christenmenschen. Wir haben einen gnädigen Gott und wir dürfen diese Gnade in Anspruch nehmen und auch weitergeben einem anderen. Diese Freiheit soll uns bereit und fähig machen, jedem ein Knecht und ein Diener zu werden, hat es Luther gesagt. Ein zweites Gegenargument, das Tun, das Praktische. Die Sache mit der christlichen Freiheit hat also Folgen. Und für Paulus auch im Kapitel 5, Vers 25 zu hören. Wenn wir im Geist, wenn wir mit Gottes Geist leben, dann sagt er uns, dann lasst uns auch im Geist wandeln, mit dem Heiligen Geist leben. Das nicht nur so zur Kenntnis nehmen, sondern auch praktisch werden lassen. Und aus dieser Freiheit sollen sich viele, viele Dinge ergeben. Konkrete Dinge, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit und Lasten tragen. Glauben soll man sehen können, finde ich. Glauben ist in unserer Gesellschaft in die Privatsphäre gerutscht, sagt, über Glauben spricht man schon gar nicht. Und ich halte dagegen, Glauben, christlicher Glaube, soll sichtbar sein. Und ich denke, viele Menschen wollen auch an uns diesen Glauben entdecken. Menschen, die von dir wissen, dass du glaubst, die werden es gar nicht immer sagen, aber die wollen den Unterschied sehen zwischen deinem Leben und dem Leben eines Menschen, der nicht mit diesem Heiligen Geist lebt. Sie wollen Unterschiede sehen und sehen, warum wird es überhaupt Sinn machen, sich genauso wie der, wie du, sich auf diesen Jesus einzulassen. Was machst du anders als der andere? Und das ist eine ganz schöne Herausforderung in unserer humanistischen Gesellschaft, wo man so diese negativen, illegalen Sachen, die macht man ja so eher im Verborgenen. Die werden nicht so ausgehangen. Und nicht nur bei Jakobus, sondern auch in dem Galaterbrief sind Glaube und Tun gut miteinander verknüpft, verbunden. Nur durch diese enge Verbindung von Glauben und Tat hat für mich auch Gemeinsinn und letztendlich auch eine Zukunft. Viel zu lange haben auch Kirchen, gerade die evangelische Kirche, finde ich, und es ist natürlich recht leicht, sich jetzt auf eine andere einzuschießen, aber haben so diese beiden Sachen gegeneinander ausgespielt. Jahrzehntelang, wo es eher nur um Bewahrung der Schöpfung, um Frieden, um Umwelt ging, da war von Glauben nicht viel zu entdecken. Und dann gab es so, glaube ich, in den 90er Jahren, gab es mehr so Ansätze, wo der Glaube betont wurde und das Praktische dann vernachlässigt wurde. Aber letztendlich muss sich jede Gemeinde selber fragen, ob beides vorkommt. Ob bei uns beides vorkommt, eine Einladung zum Glauben an diesen Jesus und auch Möglichkeit, diesen Glauben irgendwie praktisch auszuleben. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Nachbarschaftskaffee das hinbekommen, dass es da Impulse gibt, die zum Glauben einladen, aber auch Möglichkeiten, um einfach praktisch unseren Glauben zu zeigen. Können wir als kleine Freikirche in unserem Viertel, in dem Schlattviertel in Oberhausen vorkommen, Menschen erreichen? Paulus hat diese konkreten Dinge genannt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. An die Galater 5,22, die Frucht des Heiligen Geistes, zu der herausfordert, in den Sachen soll unser Glaube praktisch werden. Als Gemeinde und als Einzelne erwachsen unsere Aufgaben aus dieser Freiheit, auch im Blick auf einen Nächsten und seine Lasten. Und ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, als übersichtliche Freikirche werden wir unsere Gesellschaft nicht so stark beeinflussen, sondern eher im persönlichen Bereich, im Einzelgespräch darauf hinweisen, warum wir uns um die Lasten, um die Last des anderen bemühen, warum wir nachfragen, was der Grund ist. Und es gibt überall genug Defizite, wo es sich lohnt anzusetzen. In der Gesellschaft im Großen 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die von Hartz IV leben, sind sicherlich nicht immer richtig glücklich. Das sind 25% mehr als vor 2 Jahren. Da kann man die Tendenz sehen, wo es hingeht. Auf der anderen Seite, die 10% reichsten Haushalte besitzen 50% allen Vermögens. Auch nicht optimal verteilt. Und ich denke mir manchmal, wenn wir so spazieren gehen, gestern waren wir wieder spazieren, neben dem Papierkorb hat freundlicherweise jemand Pfandflaschen daneben gelegt. Ist jetzt umwelttechnisch nicht so wirklich attraktiv, aber es ist für Menschen, die nach Pfandflaschen sammeln, die ihr Leben lang auch hart gearbeitet haben und ja, jetzt vielleicht, um die Rente aufzubessern, in Papierkörben wühlen. Und das ist sicherlich keine angenehme Erfahrung. Eine gute Möglichkeit, dass sie eben nicht im Papierkorb wühlen müssen, sondern einfach die Pfandflaschen nehmen können. Es gibt eine Menge demütigende Situationen, wo es sich lohnt, hinzuschauen. Gestern wurde ich unfreiwillig in eine demütigende Situation hineingeführt. Elke und ich waren, wie gesagt, unterwegs und wir wollten noch eine Kleinigkeit einkaufen und ich hatte mein Portemonnaie vergessen. Und natürlich einkaufen ohne Portemonnaie ist natürlich ganz blöd. Und ich hatte aber im Auto eine Kiste mit Pfandflaschen. Wie viel gibt das? Eine Kiste mit Pfand, mit Wasserflaschen? Weiß das jemand? Das muss man wissen, wenn man kein Portemonnaie dabei hat. 3,30, sehr gut. Und? Als absolute Reserve, könnt ihr das erkennen, was da hinten drin ist? Sieht mal vielleicht, du bist Profi. Das wäre so ein Pillepalle-Schein. Also für alle anderen ist es ein 5-Euro-Schein. Dietmar kennt nur die großen 500er. Das ist meine eiserne Reserve. Der Nachteil ist, diese Schutzhülle von dem Handy geht ganz schlecht ab. Also das ist nur die absolut eiserne Reserve. Und deswegen habe ich das Handy in dem Supermarkt als Taschenrechner benutzt. Er hat fröhlich den Einkaufswagen geladen. Ich habe immer geguckt, was es kostet, habe das eingegeben. Immer minus 3,30 Euro. Ne? Und wisst ihr, was war an der Kasse? 1,10 Euro mehr, als ich hatte. Peinliche Situation. Ne? Da kannst du noch froh sein, wenn du nicht deine alten Malerklamotten anhast und für einen Bettler gehalten wirst. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich habe ja hier noch. Ne? Und wollte das, hab Mühe gehabt, das da rauszuholen. Ne? Hab noch die Verkäuferin gefragt, können Sie mir mal einen Kugelschreiber leihen in der Pandemiezeit? Ihren Kugelschreiber, ne? Damit ich das den Geldschein hier rausbekomme. Also eine unangenehme Situation, in die man ganz schnell geraten kann, wenn man kein Geld dabei hat. Und ich glaube, die in Papierkörben wühlen, die haben sich ihre letzten Tage auch anders vorgestellt. Ein jeder trage die Last des anderen im großen gesellschaftlichen, aber auch im privaten. Auch in einem Sozialstaat, wo eigentlich für Schwächere gesorgt sein sollte. Aber natürlich bezieht sich das nicht nur auf Geld, sondern auch Bildung, Gesundheit. Es lassen sich viele Bereiche finden, wo es sich lohnt, bei dem Nächsten hinzuschauen und nachzufragen. Wo und wie kann ich dir helfen, deine Last ein kleines Stück mitzutragen? Wir werden die Probleme dieser Welt schon gar nicht und auch in unserem Land nicht lösen oder nicht von heute auf morgen lösen. Ein drittes Gegenargument, warum es gut ist, sich um die Last des Nächsten zu bemühen, ein persönlicher Gewinn. Oh, dann wird's interessant. Persönlicher Gewinn. Und die Einwände vom Anfang, warum wir uns mit dem Lastentragen so schwer tun, auch meine persönliche Erfahrung ist, das Lastentragen von anderer Lasten trägt selber ein Stück. Kann sogar Gewinn sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer hilft, der nimmt zum einen den Gegenüber, das Gegenüber, also den Mensch gegenüber, schon mal ganz deutlich und bewusst wahr. Und manchmal sieht man auch so ein bisschen das Gesicht Gottes in dem anderen. Vielleicht, im günstigsten Fall. Wenn du die Last eines anderen mitträgst, wird nicht nur seine Last leichter. Das habe ich auch gemerkt, als mir der Viktor geholfen hat mit dem Sack. Ja, doch, du bist, lass es ruhig. Ja. Sondern du profitierst selber davon. Es macht ein gutes Gefühl, hilfreich zu sein, einem anderen zu helfen. Ich habe was geschafft, was der andere nicht konnte. Nicht schlecht. Auch das manchmal wenige, aber das positive Feedback des anderen, das Danke, ist gut für dich. An Elkes Schule hat nach den Ferien hat ja wieder die Schülerhilfe begonnen. Und ich weiß, wo ich das zweite Mal da war, hat ein Fünftklässler, die kennen, das sind neue Schüler, die kennen uns ja noch gar nicht. Und ich habe so bei den Hausaufgaben geholfen und dann sagt er vor allen anderen, Herr Höhme, Sie sind nett. Woher weiß er das? Das war der zweite Tag. Er hat uns doch gar nicht kennengelernt, richtig. Aber das ging runter wie Öl. Und zum anderen, es ist ein Auftrag Gottes an uns. Hilf anderen, auch wenn du dich vielleicht nicht dazu, auch wenn du dich vielleicht nicht gerade wohlfühlst oder dazu in der Lage fühlst oder dich mit eigenen Problemen herumquälst. Gottes Hilfsangebot für uns Menschen, ihm unsere Schuld, unser Versagen abzugeben, das entsprang nicht bei Gott aus irgendeinem Wellnessgedanken heraus. Gott war selber in Not. Die Beziehung zwischen ihm und uns Menschen war gestört und er hat aus einer Not heraus von sich aus einen Weg geschaffen, wie wir Menschen diese gestörte Beziehung wieder überbrücken können. Und diese Brücke heißt Jesus Christus. Und wenn wir uns daran hängen, dann können wir in einer ungestörten Beziehung mit Gott weiterleben. Die ersten, die das Gegenargument hatten, ist die eigene Last nicht schon zu groß? Nein, man kann sich auch gegenseitig stützen und Lasten tragen. Die zweite Gruppe, die gesagt hatte, wenn der andere aber gar keine Hilfe will, gefangen in mir selbst, habe ich oft aufgegeben. Nach einem ersten Korb von einem anderen habe ich dann vielleicht doch aufgegeben, da gehst du nicht mehr hin. Aber es lohnt sich. Probier es einfach nochmal aus. Situation ändert sich, Menschen ändern sich. Der früher vielleicht keine Hilfe angenommen hat, ist an einem Punkt, wo er mittlerweile bereit ist, deine Hilfe anzunehmen. Und die dritte Gruppe mit dem Schutzpanzer. Wo beginnen bei all diesem Leid dieser ganzen Welt? Es ist okay, ich habe von Kolumbien gerade nochmal was gelesen, ne? Die Not in Kolumbien, ne? Da kann sein, dass ich vielleicht jetzt hier nicht so viel machen kann, aber beginn einfach bei dem Menschen, der dir heute Nachmittag über den Weg läuft oder an den du denkst. Fang beim Nächsten an. Befreit dazu stellt Paulus uns sogar Erfolg unseres Bemühens in Aussicht. schlicht und im wahrsten Sinne ergreifend sagt er am Ende des Textes, deshalb habe ich den Vers 9 weggelassen, jetzt kommt er doch noch, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es wird eine Ernte geben, es wird einen Gewinn geben, einen Ertrag deiner Bemühungen, dem Nächsten seine Last zu tragen. Und so werden wir das Gesetz von Jesus erfüllen. Dazu wünsche ich uns Gelingen, dazu befreie und stärke uns Gott, dessen Frieden höher ist als unsere menschliche Vernunft, beim Lastentragen des Nächsten.